This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wochentester. Christian Rach hier aus Hamburg, gerade noch angekommen und dem Bahnstreik, dem erneuten, entflohen.
Herzlich willkommen auch von Wolfgang Bosbach. Bin rechtzeitig angekommen, mit dem Auto gefahren.
Es war wieder eine Woche der Hiobsbotschaften. In der Bildungsstudie PISA haben deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie nie. Der CO2-Ausstoß ist weltweit auf Rekordniveau, sodass das 1,5-Grad-Ziel wohl nicht mehr zu halten sein wird. Und sobald es, wie Anfang der Woche geschehen, im Winter mal etwas stärker schneit, bleiben ganze Teile des Landes im Schnee stecken und nichts geht mehr. Weder mit Flugzeug, noch mit dem Bus, noch mit der Bahn. Und auf der Autobahn sieht es auch nicht viel besser aus.
Ist die Lage objektiv wirklich so schlecht oder sind wir bloß Meister im Schlechtreden? Das fragen wir heute einen ehemaligen CSU-Politiker und ehemaligen Bundesminister, der sich damit auskennt, ganz weit oben, aber auch ziemlich weit unten zu sein.
Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
Auf dem Prüfstand der Wochentester. PISA-Debakel. Warum sind die deutschen Schüler so schlecht wie nie? CO2-Ausstoß. Kann nur China das Weltklima richtig retten? Bürgergelderhöhung. Ist ein Plus von 12% moralisch geboten? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Karl Theodor zu Guttenberg. Der ehemalige CSU-Politiker und Bundesminister arbeitet nach seinem Rückzug aus der Politik heute als Unternehmer, Autor und Podcaster an der Seite von Gregor Gysi. Wie der ehemalige Verteidigungs- und Wirtschaftsminister über die Bewältigung der Krisen denkt, heute bei den Wochentestern.
Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
Danke, lieber Christian. Hallo und herzlich willkommen zu den Wochentestern. Wir beginnen heute mit einem sehr ernsten Thema, denn täglich kommen neue Grausamkeiten ans Licht, die Hamas-Terroristen am 7. Oktober gegen Israelis verübt haben. Gräueltaten, die jede Vorstellungskraft sprengen. Wer diese Taten mit Tieren vergleicht, das ist zumindest meine Meinung, der tut objektiv jedem Tier Unrecht. Wir erleben also, dass sich Israel gegen grausamsten Hamas-Terror verteidigt. Doch Klimaaktivistin Greta Thunberg und andere Mitglieder von Fridays for Future in Schweden haben ihren eigenen Blick darauf, so will ich das mal nennen. Sie haben dem Staat Israel in einem international veröffentlichten Meinungsbeitrag in dieser Woche, Zitat, anhaltende Kriegsverbrechen und Zitat, Völkermord vorgeworfen. Das führt mich zu zwei Fragen an euch zum Auftakt. Ich meine das durchaus ernst, weil man sich das ja manchmal tatsächlich fragt. Was ist eigentlich bei der Schöpfung falsch gelaufen, dass Menschen so grausam miteinander sein können? Da ist ja diese Woche einiges veröffentlicht worden, was am 7. Oktober in Israel passiert ist. Und zweite Frage, zerstört sich die Klimabewegung Fridays for Future mit ihrer Ikone Greta Thunberg gerade selbst? Das war Fridays for Future in Schweden, das war Greta Thunberg, aber Fridays for Future hat man ja doch jetzt erstmal in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, mitgedacht.
Ich mag den Vergleich Mensch und Tier nicht. Die Tiere, wenn wir Bilder sehen, empfinden wir, wenn Tiere töten, auch als unglaublich grausam. Nur die Motivation ist eigentlich immer klar, die töten nicht aus Spaß, sondern das ist eine reine Überlebensstrategie. Und es wäre zynisch zu sagen, dass dieses grausame Handeln von Menschen zu Menschen Überlebensstrategie ist. Also ich mag diese Vergleiche nicht wirklich. Und der Mensch ist, was er ist, und der Mensch ist sein größter Feind selbst. Und der Mensch ist die Bedrohung der gesamten Schöpfung. Das haben wir schon gesehen. Das sehen wir jeden Tag in der Umweltsituation. Und wir lernen nichts. Und der Mensch verliert jegliche Beißhemmung, jegliche moralischen Kompass, wenn er denn überhaupt da gewesen ist. Und für vermeintlich gute Ziele ist dem Menschen alles egal, das durchzusetzen. Und wir müssen auch aufpassen, nicht nur aus Deutschland heraus immer den moralischen Kompass an die Hand zu nehmen. Wir Deutschen sollten Israel mit allem immer unterstützen. Das sind wir diesem Land, vor allem diesem Volk, schuldig. Und du hast es ja richtig gesagt, was die Hamas gemacht hat mit diesem Überfall am 7. Oktober, was dort passiert ist, ist mit nichts zu rechtfertigen. Auch wenn man sich außerhalb stellen würde und sagen, okay, man kann israelische Politik auch davor zu Recht kritisieren. Ich meine israelische Politik, man kann Siedlungspolitik zu Recht kritisieren. Aber das rechtfertigt natürlich nicht diese Gräueltaten, die da passiert sind. Und Israel verteidigt sich, ob man, was der Premierminister, der Ministerpräsident Netanyahu sagt, die Hamas wirklich ausschalten, ausrotten kann, das bezweifle ich, weil die Hamas ist ein Gedankengebilde. Und ich habe das Gefühl, dass das gegenseitige Hochschaukeln in jedem Konflikt nur noch mehr Hass und noch mehr Gräueltaten mit sich bringt. Man muss miteinander reden, in der Ukraine mit Russland, genauso wie Israel mit der Hamas. Ich habe keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wie man mit umgehen soll, wenn eine Organisation grundsätzlich oder eine Glaubensrichtung grundsätzlich das Existenzrecht oder das Überleben Israels in Frage stellt, wenn Russland grundsätzlich die Eigenständigkeit der Ukraine in Frage stellt. Das kann man nicht akzeptieren, aber trotzdem müssen wir reden.
Ich bin Christian dankbar, dass er mal den Konflikt auf den wahren Kern reduziert hat. Nicht alles ist so kompliziert, wie man uns glauben machen will. Im Kern geht es um die Frage Existenzrechts Israels, ja oder nein. Es geht doch denen, die am 7. Oktober in grausamster Weise Verbrechen begangen haben, nicht darum, aufzubegehren gegen vermeintlich ungerechte Lebensverhältnisse in diesem Raum zu Lasten der Palästinenser. Es geht um die Vernichtung des Staates Israel. In dem Moment ist Frieden, wenn die Hamas die Waffen niederlegt. Dann ist der ganze Konflikt sofort beendet. Wenn Israel die Waffen niederlegt, wird es Israel nicht mehr geben. Das ist der Unterschied. Und es hat dreimal in den letzten Jahrzehnten die Möglichkeit gegeben zu einem Friedensschluss mit einer auch heute viel zitierten Zwei-Staaten-Lösung. Dreimal war Terror die Antwort. Sowohl Hisbollah als auch Hamas haben das immer wieder abgelehnt. Vor dem 7. Oktober gingen in der Regel zwischen 4.000 und 5.000 Raketen pro Jahr aus dem Gazastreifen Richtung Israel. 90% konnten von der Abwehr abgefangen werden, aber viele sind auch eingeschlagen. Da riecht sich bei uns überhaupt keiner drüber auf. Das nehmen wir hin. Dann kommt der 7. Oktober und alle dann, die aufbegehren, warum haben sie das nicht am 8. Oktober gemacht und am 9. Oktober, sondern erst in dem Moment, als Israel begonnen hat, mit militärischen Mitteln dafür zu sorgen, dass sich der 7. Oktober nicht wiederholen kann. Zu Greta Thunberg, also ich habe den Hype um die Dame überhaupt noch nie verstanden, aber vielleicht bin ich da auch relativ alleine unterwegs. Am Anfang habe ich gesagt, was für eine tolle Aktion. Sie hat ja auch eine Jugendbewegung weltweit zugunsten des Klimas initiiert. Da habe ich gedacht, Respekt, dann habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt und dann kommt man schnell auf die Spur eines gigantischen Marketing-Coups, der wirklich gelungen ist. Das muss man schon sagen. Frau Thunberg ist ja heute eine relativ wohlhabende junge Dame. Dann habe ich nicht verstanden, wieso gekrönte Häupter, Regierungschefs, Staatschefs sich vor ihr verbeugt haben. Jeder wollte sich mit ihr fotografieren lassen. Und dann hat sie auch noch die gleichen beschimpft. How dare you? Und dann haben andere gesagt, oh, was für eine Offenbarung. Frau Thunberg hat sich wieder einmal geöffnet und zu Wort gemeldet. Ich weiß überhaupt nicht, mit welcher demokratischen Legitimation. Sie hat noch nie öffentliche Verantwortung irgendwo getragen. Das ist bei Frau Neubauer in Deutschland das Gleiche. Überall wird sie herumgereicht. Sie sagt überall mehr oder weniger das Gleiche und dreht immer wieder an der Schraube, weil sie muss ja das, was sie vorher gesagt haben, durch neue Dramatisierung übertreffen, sonst ist es ja keine Nachricht. Also mir ist das alles etwas zu viel. Und da muss Frau Thunberg selber gemerkt haben, dass sie eine neue Platte auflegen muss. Und jetzt ist es der Antisemitismus, jetzt ist es der Kampf gegen Israel. Sie tut sich damit keinen Gefallen, sie tut der Bewegung Fridays for Future damit keinen Gefallen und insbesondere tut sie denen keinen Gefallen, den zigtausenden jungen Menschen auf der Welt, die sich für eine gute Sache einsetzen wollen und die im Moment instrumentalisiert werden. Und deshalb bin ich Fridays for Future in Deutschland dankbar, dass zumindest diese Abteilung gesagt hat, mit uns nicht.
Danke für diesen Klartext zum Auftakt. Mehr zu den Top-Themen dieser Woche jetzt.
Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wenn es nicht so traurig und ernst wäre, könnte man denken, dumm, dümmer Deutschland. Denn unsere Schülerinnen und Schüler haben bei der weltweiten PISA-Studie so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. In Deutschland liegen etwa 3 von 10 Schülern unter dem Mindestniveau in Mathematik. Im weltweiten Leseranking liegen wir auf Platz 22 und damit sogar weit hinter den USA. Christian, Erklärungsversuche für das deutsche PISA-Desaster sind die Pandemie und der hohe Anteil an Migrantenkindern in den Schulen. Entschuldigung, angenommen, oder ist das nicht eher eine schlechte Ausrede?
Das ist eine ganz schlechte Ausrede, meiner Meinung nach, weil damit wäscht man so nach der Pontius-Pilatus-Methode die Hände in Unschuld. Ich kann ja gar nichts dafür, wir können ja nichts dafür, es sind ja die äußeren Umstände. Und zweifelsohne war natürlich die Corona-Pandemie, die Schulschließungen und all das für die Kinder nicht förderlich, aber nicht nur in Deutschland. Das war ja fast weltweit so. Andere Länder haben anders agiert, aber es ist schon bemerkenswert, wie wir uns glauben, auf einer Insel zu befinden, dass nur Deutschland dieses Elend alleine getroffen hat. Nee, das ist es mit Sicherheit gar nicht. Ich bin ein großer Anhänger unseres föderalen Systems. Es hat vieles für sich. Es hat aber auch sehr, sehr viel Negatives. Wir haben 16 Bundesländer. Fast nach jeder Landtagswahl ändert sich irgendwie die Regierungszusammensetzung und damit ändert sich auch immer wieder die Zusammensetzung des Kultusministeriums und damit ändert sich auch immer wieder die Politik. Und ich habe das Gefühl, dass jedes Land gerade auf dem Kultussektor, die dann ja für die Schule zuständig sind, natürlich nur die eigenen politischen Zielvorgaben verfolgt und immer natürlich sofort, das können wir 1:1 in jeder Drucksache nachlesen, den Verweis auf die Versäumnisse der Vorgänger und natürlich immer sagt, Geld ist nicht da, jetzt machen wir es erstmal einen Kassensturz. Das wird gebetsmühlenartig seit Jahren immer gesagt. Und nur mal zum Vergleich, wenn das Ministerium von Hubertus Heil, also das Arbeitsministerium und Ministerium, das Sozialministerium, 161,08 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung hat, um Soziales auszugeben und wir dann bei der Bildung und beim Schulwesen immer auf fehlendes Geld verweisen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber kommen wir mal zur Leistung. Wir fördern nur noch die Schwachen. Wir fördern nicht diejenigen, die Leistung zeigen könnten. Ich sage es ganz bewusst, könnten. Wir haben so eine Gleichmacherei da drin und die verhindert einfach Ehrgeiz und auch Erfolgschancen. Ich glaube, und jedes Mal wird irgendeine wissenschaftliche Studie herangehört, nein, Noten schaden. Ich sage, Noten schaden nicht. Sie sind meiner Meinung nach wirklich wichtig für die Selbsteinschätzung. Wir fordern junge Menschen, die eine Position haben, aber die brauchen auch ein Gradmesser, die müssen sich auch selbst einschätzen können. Und sie zeigen dann natürlich auch ganz individuell immer, wo man steht. Und ich verstehe nicht, dass man zum Beispiel in den Grundschulen keine Korrektur bei der Rechtschreibung mehr hat, dass Klassenarbeiten nicht wirklich benotet werden, weil wie sollen die Kinder irgendwie wissen, wo sie stehen? Wir lernen nicht mehr auswendig in der Schule. Wie soll das Gedächtnis machen? Wir lernen keine Vokabeln mehr. Wenn ich daran denke, wie meine Mutter früher zu Hause mit uns mit Vokabeln uns natürlich genervt hat. Aber wir mussten Vokabeln auswendig lernen. Meine Mutter hat immer Diktate mit uns zu Hause gemacht. In der Schule, wir haben an Atlanten Geografie gelernt. Wir haben mit Heimatkunde angefangen. Das heißt, was ist in kleinem St. Ingbert, wo ich herkomme, im Saarland? Wie ist der linke Hügel anders als der rechte Hügel? Was für Bodenbeschaffenheiten gibt es? Dann hat man über den nächsten Kreis gesprochen. Dann ist man über Saarland gegangen. Und wir haben natürlich selbstverständlich die Bundesländer durchgegangen. Wir wissen, wo die Flüsse waren, wo die Hauptstädte waren. An einem kleinen iPad kann man das nicht sehen. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir auch Leistung wieder anerkennen und fordern. Wie wollen denn sonst, wenn wir nicht in den jungen Jahren den Kindern eine Selbsteinschätzung auch geben, auch mal über Korrekturen, zum Beispiel beim Bundesjugendspiele. Warum gibt es da keine Urkunden mehr? Nur noch, ja, hat teilgenommen der Kleine, die Kleine. Warum fördert man nicht jemand, der wirklich schnell laufen kann, der die Kugel gut stoßen kann? Warum gibt es da nicht den Wettkampf mehr? Wie wollen denn die jungen Menschen im späteren Leben mit Problemen umgehen, wenn sie nicht das in der Jugend lernen, auch mal sich zu messen und auch mal mit einer in Anführungsstriche vermeintlichen Niederlage oder mit einem Häkchen, Mensch, das war nicht so gut, umgehen? Also ich glaube, das liegt im Argen. Und wenn ich sehe, dass man Abitursarbeiten erst in der 12. oder in der 11. und 12. oder 13. Jahrgang versucht anzugleichen, dann ist es das falsche Umgehen. Wir müssen in der Grundschule damit anfangen, die gleichen Lerninhalte zu haben, damit wir ein einheitliches Bildungsniveau hinbekommen. Und wir müssen aufhören mit diesem weichgespülten, gepampert und 161 Milliarden Euro für Soziales ausgeben und die Bildung fällt hinten runter.
Also kommen wir mal zum real existierenden Föderalismus. Im Grunde denken an dieser Stelle die Länder alle gleich, völlig egal, von welcher politischen Farbe sie regiert werden. Alle Länder werden sagen, wir haben überhaupt nichts gegen Vereinheitlichung, aber die anderen 15 Länder müssen sich nach uns richten. Und schon haben wir die bundesweite Vereinheitlichung. Deswegen wird es immer bei unterschiedlichen Standards bleiben. Zweitens, was die pädagogischen Konzepte angeht, da halte ich mich raus. Da bin ich kein Fachmann. Aber wenn, und das ist heute sehr häufig der Fall, du völlig unterschiedliche Leistungsebenen in einer Klasse hast, dann ist es doch für jede Lehrerin, für jeden Lehrer unfassbar schwer, den Unterricht so zu gestalten, dass alle von denen, die ein Einser-Abitur vor Augen haben könnten und denen, die mangels deutscher Sprachkenntnisse kaum dem Unterricht folgen können, das richtige Niveau zu finden. Also da beneide ich niemanden, der diese wichtige Arbeit macht. Du hast völlig recht. Was heißt hier Corona? Andere Länder sind mit der Digitalisierung vorne, also dazu später mehr. Vielleicht war das dann im Unterricht etwas einfacher als in Deutschland. Ich kenne kein Land, was keine Corona hatte. Jedenfalls kein Land, mit dem wir uns vergleichen könnten. Aber richtig ist, natürlich spielt die Migrationspolitik da hinein. Das ist ja übrigens etwas, was ich bei der sozialpolitischen Betrachtung unseres Landes immer bestaune, dass wir permanent so dargestellt werden, als würde Deutschland von Jahr zu Jahr ärmer, weil die Armutsquote steigt. Je mehr arme Menschen in unser Land kommen, je mehr arme Menschen wir aufnehmen, desto mehr arme Menschen gibt es in unserem Land, weil sie nicht 60% des Durchschnittseinkommens durch Erwerbstätigkeit selber verdienen können. Und das gilt dann am Ende des Jahres als Beweis dafür, dass Deutschland ein ungerechtes Land ist, dass es bei uns nicht sozial gerecht zugeht. Je mehr Arme wir aufnehmen, desto eher werden wir für soziale Ungerechtigkeit kritisiert. Ich habe das noch nie begriffen, wird aber auch in Zukunft so sein. Und wenn viele Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern stammen, wenn sie gar nicht die deutschen Sprachkenntnisse haben können, weil sie sie nicht bei der Einwanderung mitgebracht haben, dann dürfen wir uns doch nicht wundern, dass die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Etwas Interessantes habe ich in diesem Kontext vor wenigen Tagen gelesen. Nach mehr als 10 Jahren kehrt Schweden einer der Vorreiter bei der Digitalisierung von Schulen, zur Verwendung klassischer Schulbücher in den Schulen zurück. Offensichtlich lernt man besser, wenn man sozusagen haptisch ein Buch in der Hand hat. Denn Schweden hat festgestellt, eine Verschlechterung der schulischen Leistung, Konzentrationsprobleme und eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit seien die Folge. Also so schlecht, auch was Christian gerade gesagt hat, ist ja nicht unter der Überschrift Opa erzählt vom Krieg, sondern es werden nur Vergleiche hergestellt. So schlecht war die Pädagogik in den vergangenen Jahren nicht. Und zu deinem Hinweis auf den Sport, Christian, Habeck hat mal vor ein paar Tagen bei Anne Will in der Sendung gesagt, ich dachte, ich höre nicht richtig. Originalzitat Habeck, wir sind von morgens bis abends von der Wirklichkeit umgeben. Ja, das ist ja eine Erkenntnis. Das war Konrad Adenauer auch schon. Jeder ist von der Wirklichkeit umgeben und muss seine Politik daran orientieren. Vernünftige Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Außerhalb des pädagogischen Betriebes messen sich Kinder, Christian, sowieso, sobald sie auf der Straße sind, wollen sie sehen, wer läuft schneller, wer springt höher oder wer springt weiter. So sind Kinder nun einmal. Sie wollen zeigen, was sie können. Und sobald sie in der Schule sind, werden sie mit einem Schonraum umgeben, so nach dem Motto, oh, wenn da jetzt jemand verliert oder nicht gute Leistungen bringt und wenn wir ihm das jetzt noch erklären müssen, kann es geknickte Kinderseelen geben mit bösen Auswirkungen für ihr späteres Leben. Ich habe vor ein paar Wochen mal im Radio eine interessante Sendung gehört. Da ging es auch um Abschaffung von Noten, aber dann die textliche Beschreibung der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Da wurde eine Lehrerin interviewt. Ja, das müsse sie jetzt auch machen. Und sie hätte dann immer Eltern gefragt, also anhand des Textes, welche Note entnehmen Sie daraus? Also wenn ich das jetzt nicht textlich beschrieben hätte, die Leistung, sondern mit Noten hätte bewerten müssen, was glauben Sie, welche Note das ist? Und dann hat sie gesagt, alle Eltern haben im Schnitt 1 bis 2 Noten zu gut mein Ergebnis gelesen. Also das, was ich mit 4 textlich beschrieben habe, haben die Eltern gesagt, na, das ist aber bestimmt ein gut. Und somit bekommt man dann auch einen falschen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der Kinder. Und Politik muss Prioritäten setzen. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben. Die wichtigste Investition ist die Investition in die Köpfe unserer Kinder. Also Bildung, Bildung, Bildung.
Und wenn ich dann aber sehe, dass zum Beispiel es Schulen gibt, wo die Abitursjahrgänge eine Durchschnittsnote von 1,8 haben, overall, dann klafft das natürlich mit dem PISA-Ergebnis so weit auseinander, wenn ich überlege, früher bei uns an der Schule gab es vielleicht 2, die im gesamten Abitursjahrgang von 120, 130 Leute eine 1 vor dem Komma im Abiturschnitt haben. Und vermutlich nicht, weil die Abiturienten und Abiturientinnen alle schlechter waren als die heutigen. Vermutlich ist das Niveau, dass man da heute ansetzt, um diese Flut an Einser-Menschen zu haben, hat vermutlich doch was auch mit dem Absenken der Anforderungen zu tun. Und darüber sollte man auch mal offen diskutieren. Und ich kenne kein Kultusministerium, das nicht für jede seiner Maßnahmen irgendeine wissenschaftliche Studie hervorziehen kann, die beweist, dass sie genau auf dem richtigen Wege sind. Trotzdem sinkt das Niveau, was die PISA-Studie uns jetzt wieder um die Ohren gehauen hat, schon dramatisch. Und wenn man nicht mehr lesen kann und wenn man nicht mehr die Grundrechenarten beherrschen kann, ja mein Gott, wo soll es dann hingehen mit der Reise in dem persönlichen Leben? Dann wird meines Erachtens auch das gefördert, dass der Staat sich schon um alles kümmert und dass ich mir persönlich ja überhaupt keine Sorgen machen muss, weil ich kriege ja entweder das geliefert vom Staat oder ich habe den Anspruch vom Staat und es ist eine Rundumversorgung, aber ich selbst trage keine Verantwortung für mich selber und erst recht nicht für das Gemeinwesen.
Apropos Niveau, der Ausstoß von Treibhausgasen steigt auf ein Rekordniveau. Das hat eine Studie von 120 Wissenschaftlern unter Leitung der britischen Universität Exeter ergeben, an der auch die Uni München beteiligt war. Zentrale Erkenntnisse der Studie, die auf der Weltklimakonferenz vorgestellt wurde: Die Zeit zwischen jetzt und 1,5 Grad schrumpft massiv. Gegen die Verschmutzung durch Kohle, Öl und Gas muss jetzt vorgegangen werden. Christian, wir sind uns sicherlich darüber einig, dass jedes Land seinen Beitrag zum Schutz des Weltklimas leisten muss. Aber ist der Elefant im Raum, der weltgrößte CO2-Emittent, nicht in Wahrheit China? Denn während Europa in diesem Jahr 7% an CO2 einspart, legt der Ausstoß in China weiter zu. Brauchen wir einen Klimazoll der EU auf chinesische Waren?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt in einen Handelskrieg ziehen sollten, weil das wäre genau das. Wir sind so abhängig immer noch von China, wenn ich jetzt an Corona-Pandemie denke und letztes Jahr denke, wo plötzlich die Arzneimittel überall knapp wurden. Und die meisten, da kam erst heraus, dass die meisten Arzneimittel in China und in Indien produziert werden. Und wenn ich sehe, von wie viele seltenen Erden wir von China abhängig sind, von welcher Technologie wir von China abhängig sind, dann würde ich sagen, dass dieser Zoll Sache, die falsche Politik ist. Die EU-Kommission, die Präsidentin, die sind jetzt gerade in China, die verhandeln mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Xi Jinping. Und da wird mit Sicherheit das zur Sprache kommen. Ich glaube, auf diesem Gebiet hilft nur Überzeugung. Und wenn ich dann Trump höre in seiner letzten Fernsehdiskussion, die er bei Fox News in USA diese Woche gegeben hat, wo er sagt, am ersten Tag wird er diktatorisch auftreten und wird die Grenze zu Mexiko dicht machen und alle Einschränkungen für die Ölförderung in USA wieder kippen. Klimawandel ist alles Quatsch. Dann weiß ich, es geht nicht nur um China, sondern wir müssen überzeugen, überzeugen, überzeugen. Und wir müssen auch mal positiv verkaufen, dass in der EU 7% eingespart wurde. Das sind tolle Ergebnisse und wir können nur Vorreiter durch Beispiel geben. Wir müssen deswegen halt auch eine Politik machen, wo wir sagen, wir achten die Umwelt, wir reduzieren CO2 und alles andere auch. Und trotzdem haben wir eine prosperierende Wirtschaft, weil wir müssen die Menschen mitnehmen im Lande. Und das heißt, wir müssen die Wissenschaft stärken. Und es gibt so großartige Lösungen, die wir aber nie positiv verkaufen. Und deswegen bitte mit China ins Boot nehmen. Völlig richtig, was du gesagt hast. Es ist der größte Emittent an der Luftverschmutzung. Aber wie sollen wir auch ganz Afrika mitnehmen? Wie sollen wir Südamerika mitnehmen? Geht nur über beispielhaftes Handeln und nicht über Bestrafen. Wenn ihr nicht so macht wie wir, dann wird es für euch ungemütlich, dann müsst ihr Zölle bezahlen und so weiter. Siehe der Auftritt von brasilianischen Präsident Lula in Berlin. Ich glaube, er hat Scholz an die Hand genommen und nicht Scholz hat Lula an die Hand genommen. Und Brasilien entwickelt sich zunehmend zu einem eigenständigen, großen, wichtigen Player. Und wir können nur hoffen, dass wir uns auch auf Augenhöhe mit diesen Menschen und mit diesen Führungen dieser tollen Länder bewegen und nicht nur aus moralischer Überlegenheit die in den Schatten stellen. Und genauso mit China. Also Zölle, ich glaube, wäre der falsche Weg. Politisches Thema. Die Union und auch die FDP wollten die geplante Bürgergelderhöhung noch im letzten Moment verhindern. Doch dafür ist es nun rechtlich zu spät, wie alle Analysen der Verfassungsrechtler aufgezeigt haben. Was dazu führt, dass es zum 1. Januar 2024 ein Plus von 12% für alle Bezieher vom Bürgergeld gibt. Damit steigt es für Alleinstehende auf 563 Euro im Monat und man muss auch wissen, dass auch die Miete übernommen wird und die Heizkosten übernommen werden. Wolfgang, um das 60 Milliarden Euro Haushaltsloch zu stopfen, steht derzeit fast alles auf dem Prüfstand und so auch das Bürgergeld. Ist das zweistellige Plus das falsche Signal für Arbeitslose oder ist es moralisch geboten? Und was hat die Bildungspolitik noch damit zu tun?
Also dieses 60 Milliarden Haushaltsloch ist ein Argument, aber das für mich entscheidendere Argument wäre, dass der Lohnabstand immer geringer wird. Also bei wirtschaftlicher Betrachtung lohnt sich das eigentlich, aus dem Bezug des Bürgergeldes auszusteigen und in eine Beschäftigung hineinzugehen? Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass es auch genügend gibt. Genügend Menschen, die sagen, das ist auch für mich eine Frage der Ehre, eine Würde. Ich möchte nicht auf staatliche Leistungen angewiesen sein. Ich möchte für meine Familie und mich mein Geld durch Arbeit verdienen. Die wird es auch geben. Aber es wird auch sehr viele geben, die sagen, bei wirtschaftlicher Betrachtung lohnt sich das nicht. Wir konzentrieren uns bei der Überschrift soziale Gerechtigkeit immer auf die Leistungsempfänger und nie auf die, die von morgens bis abends dafür arbeiten, damit die staatlichen Leistungen überhaupt bezahlt werden können. Und wir blenden immer ein, was ist der Regelsatz für Alleinstehende, also für die Einzelperson, 502 Euro. Ja, aber dann lohnt sich doch natürlich die Arbeit. Und damit wird natürlich das übersehen, was du gerade erwähnt hast, Miete und so weiter, was alles noch dazu kommt. Vor allen Dingen bei Familien mit Kindern. Das sind jetzt die aktuellen Sätze, die ja in 3 Wochen alle um 12% angehoben werden. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren bekommen pro Kopf 420 Euro. Von 6 bis 13 Jahren 348. Die kleinen Kinder bis 5 Jahren 318 Euro. Also weiß jeder, oha, das liegt ja deutlich über dem Kindergeld, was du bekommst, wenn du in eine Erwerbstätigkeit gehst. Also, anders mal am konkreten Beispiel festzumachen, der Bescheid liegt vor mir, den habe ich mal vor einiger Zeit zugespielt bekommen. 7 Personen, 2 Erwachsene, 5 Kinder zwischen 7 und 12 Jahre. Übrigens bei relativ geringen Mietkosten. Da waren 800 noch was Euro, da war ich überrascht, hätte ich gesagt, 7 Personen, das kann noch deutlich darüber liegen, plus Nebenkosten, gibt Stand heute summa summarum über 4.500 Euro im Monat. Cash, netto, das ist steuerfrei. Was muss man eigentlich brutto verdienen, um auf diesen Betrag zu kommen, der ja dann noch im nächsten Jahr um 12% erhöht wird? Und da stellen viele fest, mit einer beruflichen Tätigkeit werde ich dieses Einkommen selbst dann nicht erzielen, wenn ich als Arbeitnehmer auch noch Kindergeld bekomme, weil das ja deutlich niedriger ist als die Regelsätze beim Bürgergeld. Und deswegen ändert sich das Bild, lohnt sich Arbeit, dramatisch, sobald eine Familie mehrere Kinder hat. Glaub mir, Christian, das wissen die Betroffenen ganz genau. Eine Mitarbeiterin des zuständigen Kölner Amtes hat mir mal gesagt, ich bin manchmal völlig platt, was Leistungsempfänger für Detailkenntnisse im Sozialrecht haben. Die wissen teilweise mehr als ich. Ich muss nachschlagen. Oft haben die auch recht mit dem, was sie sagen. Sie sind sehr, sehr gut informiert, bleiben dann natürlich und nicht wenige über Generationen in diesem Leistungsbezug. Und moralisch geboten, da würde ich sagen nein, und zwar nein deshalb, weil diese 12%ige Erhöhung auf einer Inflationserwartung basiert. Da wissen wir heute schon, dass die Inflation tatsächlich deutlich niedriger sein wird. Trotzdem, es ist die Kernforderung der SPD. Im Grunde geht die SPD doch Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Es heißt noch Bürgergeld, aber es ist ein bedingungsloses Grundeinkommen und so betrachten es auch diejenigen, die Bürgergeld beziehen.
Wir sind gespannt, was der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und ehemalige Bundesverteidigungsminister zu den aufgeflogenen Haushaltstricks der amtierenden Bundesregierung sagt. Er arbeitet heute als Unternehmer und Podcaster. Das Gespräch mit Karl Theodor zu Guttenberg jetzt.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Werbung.
Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort Sport- und Freizeitbekleidung hören. Trigema. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was Trigema macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich.
Ja, Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. Trigema ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien am Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert. Und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie Grupp selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung.
So ist es. Und Sie kennen uns mittlerweile, liebe Zuhörer. Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen liegen. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code WOCHENTESTER10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop. Und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu.
Wochentester 10, das ist der Code, auf www.trigema.de/Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den Shop.
Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben.
Wolfgang, das hast du wirklich schön gesagt. Alle Infos finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit.
Klartext, Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
Er war Bundeswirtschaftsminister und zuletzt Bundesminister der Verteidigung, als der Shootingstar der deutschen Politik Anfang März 2011 vor den Trümmern seiner Karriere stand. Im Zuge der Plagiatsaffäre um seine Dissertation wurde ihm von der Uni Bayreuth der Doktorgrad aberkannt. In Folge legte er sämtliche politischen Ämter nieder.
Es folgte sein Rückzug aus der Tagespolitik und ein Leben in den USA. Doch nun ist KTG zurück als Unternehmer, als Publizist. 3 Sekunden heißt sein aktuelles Buch, Gysi gegen Gutenberg sein Podcast. Und in der neuen Doku für RTL Plus nimmt er die Macht der Kirche genauer unter die Lupe. Herzlich willkommen, sage ich einem ehemaligen Kollegen, vor allen Dingen aber einem ganz feinen Kerl und guten Freund. Herzlich willkommen, Karl Theodor zu Gutenberg.
Danke, lieber Wolfgang. Eine Freude, dich zu hören. Und das mit der Freundschaft kann ich nur 5-fach unterstreichen.
Lieber Karl Theodor zu Gutenberg, wir werden von einsamen Menschen regiert, die aber das Gegenteil behaupten, haben Sie kürzlich in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Und Sie meinen damit die zerstörerischen Elemente der Berliner Politik. Wie einsam muss man sein, um an der derzeitigen Politik der Ampelregierung noch etwas Gutes zu finden?
Ich glaube, das entscheidet sich nicht nur an der Frage der Einsamkeit, sondern es ist etwas, was viel damit zu tun hat, ob man sich angesichts der großen, unglaublichen Krisen, in denen wir uns, heute ausgesetzt fühlen, überhaupt noch ein Gefühl entwickeln kann, ob eine Regierung dem gewachsen ist. Und ich mache das jetzt nicht alleine fest, an der derzeitigen Bundesregierung, sondern das ist eine Gefühlslage, die begleitet mich schon eine ganze Weile. Und wir haben einfach eine Stimmung in unserem Lande, die einer Regierung gegenüber im Wesentlichen von Skepsis getragen ist und die leider dazu führt, dass mehr und mehr Menschen sich zu Populisten hingezogen fühlen, zu den kurzen Schlagworten, zu all dem, was eigentlich nicht Lösung, sondern im Grunde nur Stimmung anbietet. Und das halte ich, egal ob man das nun als Einsamer oder Nicht-Einsamer betrachtet, für relativ schädlich für unser Land.
Du warst ja auch mal Bundeswirtschaftsminister. Wenn du jetzt beobachtest, wie die amtierende Regierung ein Haushaltsloch von 60 Milliarden Euro stopfen muss, bist du nicht so im Geheimen froh, dass du jetzt nicht mehr in unmittelbarer politischer Verantwortung stehst?
Ich bin nicht nur im Geheimen froh, ich bin sogar schon seit langem sehr froh, dass ich nicht mehr in dieser Verantwortung bin, weil ich auch erkannt habe, wo meine Grenzen sind. Und die waren, ich glaube, im Vergleich zu anderen, die in dem Geschäft tätig sind, relativ schnell erreicht. Das 60-Milliarden-Loch ist nun eines, was mich schon sehr erstaunt hatte, insbesondere was die Frage anbelangt, wie geschickt oder ungeschickt einfach mit Haushaltslagen umgegangen wird. Und momentan hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da 3 Parteien versuchen, die Quadratur des Kreises zu einem neuen geometrischen Gebilde zu erheben und dabei mit voller Wucht scheitert.
Schlusslich bei PISA, marode Infrastruktur, das Gesundheitswesen hat keine Mitarbeitenden mehr, schleppende oder überhaupt keine Digitalisierung. Und der Frust in Deutschland ist offenbar so hoch, dass die AfD im aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer auf einen neuen Höchstwert von sage und schreibe 22% klettert. Reizt es Sie, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, nicht doch ab und zu da nochmal einzugreifen, denn es geht doch um die Zukunft Deutschlands und irgendjemand muss doch auch Position beziehen und muss sagen, okay, ich mache es zu meiner Aufgabe.
Ein erneuter netter Versuch, lieber Herr Rach, aber es reizt mich tatsächlich gar nicht mehr. Aber was mich reizt, und ich glaube, das vereint uns ja alle, Sie, Herr Rach, dich, lieber Wolfgang, und mich auch, das ist die Aufgabe, die wir haben in dieser Gesellschaft, immerhin zumindest mal den Mund aufzumachen und dafür die wenigen Talente, die einem gegeben sind, einzusetzen und dass die bei mir in der Politik als solche vielleicht nicht gegeben waren, aber zumindest was den Beitrag anbelangt einer Kommunikation in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann jeder leisten. Das können wir durch einen Podcast wie diesen, wo ich heute zu Gast sein darf, das versuche ich mit Gregor Gysi, dass wir insbesondere eines schaffen, nämlich auch eine Tonalität in unserer Gesellschaft zu verankern, die nicht nur von Vernichtungswillen, von Empörungswellen, von im Grunde der Lust am Nieder- und Kleinmachen des Gegenübers getragen ist, sondern die Lösungssuche in den Vordergrund stellt. Und da kann jeder von uns eine Aufgabe übernehmen und das ist das, was mich reizt. Das politische Geschäft als solches, Wolfgang, du kannst auch ein Lied davon singen, ist, sagen wir mal, von so viel Ablenkungen getragen, die wenig mit der Substanz der Themen zu tun haben, mit denen man sich eigentlich befassen sollte. Ein Großteil des Tages ist man einfach mit Dingen beschäftigt, die nichts damit zu tun haben, was die Menschen wirklich draußen bekümmert und kümmert. Und da die Freiheit zu haben und zu sagen, ich setze meinen Tag hoffentlich ein bisschen in der Form sinnvoller ein, dass man seine Kräfte entsprechend dann auch auf die Ziele leiten kann, das ist das, was mich reizt. Das Geschäft als solches wirklich überhaupt nicht mehr.
Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns mal alle gesamtgesellschaftlich sagen würden, wer eine andere Meinung hat als ich, ist nicht mein Feind, dann erstmal nur eine andere Meinung. Und wie gehen wir dann mit unterschiedlichen Argumenten um? Du hast dich kürzlich bei Sandra Maischberger eher zurückhaltend zu den Kanzlerkompetenzen von Markus Söder geäußert. Damit konfrontiert, wünschte Ihnen der bayerische Ministerpräsident eine Woche später an gleicher Stelle von Herzen das Beste als Schriftsteller, Romancier und Entertainer. Also bei dem Wort habe ich gedacht, na der hat es nötig, Entertainer zu sagen. Wie herzlich ist dein Verhältnis zu Markus Söder tatsächlich?
Ja, also ich glaube, es ist bekannt, dass wir nicht gemeinsam unsere Weihnachtsferien buchen und das werden wir auch künftig nicht tun. Er hat eine Aufgabe zu erfüllen, das ist in Bayern als Ministerpräsident, das ist Aufgabe genug. Und ansonsten freue ich mich, dass er offensichtlich humorbegabt ist. Das ist jetzt eine Eigenschaft, die mir jetzt nicht immer nur in voller Wucht aufgegangen ist. Aber nochmal, ich behandle mit Freuden jeden mit Respekt, der in einer politischen Aufgabe steht und auch in einer politischen Spitzenaufgabe diese Aufgabe hat, er wahrzunehmen. Und ansonsten müssen wir uns nicht ständig über den Äther irgendwelche Küsse zuschmeißen. Und das erwartet auch keiner von uns beiden.
Ich habe es ja schon zweimal jetzt versucht, Sie nach den politischen Ambitionen zu fragen. Wir akzeptieren das, was Sie da gesagt haben und dass Sie ein Mensch jetzt kennt, diese Zeit, dieses Spiel, es ist kein Spiel, ist aber vorbei. Deswegen kann ich natürlich jetzt fragen, Sie sind ja ein Bürger wie Wolfgang Bosbach und ich auch und wie viele, viele andere auch. Was denkt denn der Bürger Karl Theodor zu Guttenberg über das politische Handwerk der gerade regierenden Ampelkoalition? Da Sie ja jetzt frei von Parteizwängen sind und sich ja öffentlich einbringen, und sogar mit so einem Antipoden wie Gregor Gysi, der auch schon bei uns zu Gast war, in tollen gemeinsamen Podcast machen, können Sie ja jetzt das da mal so offen sagen. Wie schätzen Sie das ein, das politische Handwerk in Berlin gerade?
Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich hatte zunächst nicht nur negative Gedanken, als sich diese Koalition geformt hatte. Ich meinte das sogar zunächst mal als eine Chance zu sehen, was die politische Führung in unserem Land anbelangt. Das mag jetzt seltsam klingen aus dem Mund eines noch Mitglieds einer konservativen Partei. Das hatte zwei Gründe. Zum einen fand ich, dass nach 16 Jahren Regierungsverantwortung der Union dringend sowohl eine Neuaufstellung als auch letztlich eine Konzentration auf, sagen wir mal, aus der Regierung heraus auf Themenkomplexe nötig war, die man oftmals aus der Opposition heraus auch betreiben kann. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass da auch was Kathartisches mitschwingt. Und gleichzeitig fand ich diese Kombination aus liberal und damals ja noch etwas fortschrittlicher klingendem grünen Handwerk und einer überraschend an die Macht gekommenen SPD jetzt nicht nur widerwärtig, sondern ich meinte, die haben auf jeden Fall eine Chance verdient. Heute ist es so, dass ich mich schon wundere, wie wenig letztlich zum einen an politischer Kraft entwickelt wird, im Wesentlichen eine ständige Nabelschau innerhalb dieser Koalition stattfindet. Und die großen Themen, die Menschen wirklich kümmern und betreffen, als solche mehr in den Hintergrund geraten und man das Gefühl hat, es geht eigentlich ständig nur um die Rettung eines doch relativ verwegenen Konstrukts, als dass es sich dann letztlich herausgestellt hat. Die Aufgaben sind ja vorhin schon benannt worden. Wir haben von der Bildungskrise über die große geopolitische Lage, die ein Konflikt jagt den nächsten. Wir haben Klimaschutz, den Klimawandel zu bewältigen in irgendeiner Form. Wir haben Infrastruktur in unserem Lande, die bedenklich ist. Jetzt muss man aber auch hier fair sein. Das sind natürlich alles Hausaufgaben, die jetzt nicht nur in den letzten zwei Jahren entstanden sind, sondern auch hier haben wir in den Jahren unserer Regierungsverantwortung erstens nicht alles richtig gemacht, zweitens das ein oder andere auch versemmelt. Ich sage das selbst auch selbstkritisch, weil ich selbst einige Jahre damit in Verantwortung war. Vieles wurde liegen gelassen und ist natürlich auch in zwei Jahren als solches nicht aufzuarbeiten. Nur wenn man es wollte, muss man als Koalition mehr Handlungsfähigkeit als Streitfähigkeit an den Tag legen. Und Letzteres scheint momentan im Vordergrund zu stehen.
3 Sekunden heißt dein aktuelles Buch, eine erweiterte Sammlung deiner, die ich gerne lese, LinkedIn-Kolumnen, in der du jeden Sonntag eine Notiz aus der Gegenwart unter die Lupe nimmst. Was so beiläufig wirkt, ist doch vermutlich mit viel Arbeit verbunden. Wie und wann entstehen diese Kolumnen?
Es ist weniger Arbeit, Wolfgang, als man denkt. Ich habe bereits über Jahre immer wieder mir kleine Notizen gemacht. Das ist jetzt nicht ein Tagebuch, das ich führe. Aber immer wieder, wenn ich eine Beobachtung an einem Tag gemacht habe, die eher beiläufig einem sich ereignet und oder dass man irgendwo etwas gehört und aufgenommen hat, das tatsächlich unseren Alltag widerspiegelt, schreibe ich mir das gerne auf, wenn ich im Zug sitze, wenn ich irgendwo mal auf einen Bus warte, was für manche seltsam klingt, aber ich warte tatsächlich gelegentlich auf einen Bus. Oder wenn man einfach mal eine halbe Stunde hat, um Ruhe zu geben. So, und das ist eine Sammlung, die daraus entstanden ist und die gucke ich mir mindestens einmal in der Woche an und sage, ist da irgendetwas dabei, was auch eine Reflexion zulässt, für mich selbst eine Reflexion zulässt. Die Szenen, die das in Anführungszeichen normale Leben spielt. Und die jetzt nicht rein von den Aufregungen unserer Berufungen oder unserer tagespolitischen Lage und all dem geschuldet ist. Und das ist etwas, was ich jeden Tag genieße, weil diese Zeit nimmt man sich zu wenig. Und dann setze ich mich einmal in der Woche hin und hoffe, in, sagen wir mal, 2 Stunden etwas einigermaßen Plausibles zu Papier zu bringen oder in den Computer hineinzuhacken und das dann am Sonntag erscheinen zu lassen. Daraus ist natürlich ein gewisser Druck jetzt entstanden, weil ich am Anfang gesagt habe, das mache ich ab und zu mal. Und dann war aber irgendwann die Erwartungshaltung da, das jeden Sonntag zu schreiben. Also seitdem versaue ich mir jetzt anständig meinen Samstagnachmittag. Aber es ist im Grunde kein Versauen, sondern es sind 2 Stunden, in denen ich zur Ruhe komme, indem man mal den Kopf frei bekommt und indem man sich auch mal selbst spiegelt und sich selbst kritisch betrachtet.
Dann lassen Sie uns mal an der Selbstreflexion oder dem selbstkritischen Betrachten bei einer Sache, die Sie auch in der Kolumne behandelt haben, teilnehmen, was Sie gesagt haben. Ich musste schmunzeln. Es handelt sich um das Glückwunschschreiben der CSU zu ihrem Geburtstag. Achtung, nach fast 12 Jahren nach ihrem Ausscheiden. Also, und es gab da einen 5-Euro-Gutschein für den CSU-Fanshop. Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Wir wollen nicht nur immer jetzt noch das Schwere und Dramatische haben. Sind Sie schwach geworden und haben Sie sich die Baumwolltasche Söder oder den Meterstab Markus Söder gekauft?
Also ich bin zunächst mit großer Faszination auf diese Website gegangen und habe mir diesen Fanshop mal angeschaut, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe. Ich weiß nicht, ob zu meiner Zeit, also ich war ja mal 99 Tage Generalsekretär, Gott sei Dank nur 99 Tage. Ich glaube, mit dem 100. Tag hätten die mich ohnehin da rausgeschmissen. Und habe zum ersten Mal diesen Fanshop mir angeguckt. Und da sind wirklich die lustigsten und bizarrsten Dinge zu finden. Also der Meterstab Markus Söder, den gibt's tatsächlich. Es gibt irgendein Hoodie, wo dann draufsteht, immer locker flockig bleiben. Es gibt die wilde Oktoberfesttassen in allen Größen oder Krüge. Und natürlich ist man erstmal verlockt, um dann festzustellen, dann liest man nochmal das Glückwunschschreiben genauer Und man hat sich ja wahnsinnig gefreut über diese großzügige 5-Euro-Spende, die man bekommt, dass ein Mindestbestellwert von 20 Euro gegeben ist. So macht man das heute in den Parteien. Und so kann man sich natürlich auch finanziell über Wasser halten. Ich verstehe das auch. Also ich musste wahnsinnig lachen. Ich habe tatsächlich ja vor kurzem Geburtstag gehabt und habe dieses Jahr erneut das gleiche Schreiben bekommen. Erneut mit 5 Euro, erneut mit einem Mindestbestellwert 20 Euro. Also ich werde jetzt einfach mal gemütlich sammeln, diese 5-Euro-Gutscheine. Und wenn die 20 Euro erreicht sind, ist es wahrscheinlich so weit, dass ich mir vielleicht schon einen Markus Söder Gedächtniswimpel bestellen.
Aber ich glaube, Herr zum Guten, Sie haben das Kleingedruckte nicht gelesen. Einlösbar in den nächsten 6 Wochen.
Also steht das tatsächlich da? Also da haben Sie
das weiß ich nicht, ich vermute mal.
Das Kleingedruckte sind ja heute die Fallstricke bei allem. Wir haben heute über Versicherungen und über Banken schon gesprochen und da ist das Kleingedruckte immer das Gefährliche und keiner liest mir das Kleingedruckte.
Das ist wohl wahr, aber das Kleingedruckte war bereits sozusagen der 20 Euro Mindestbestellwert, da bräuchte ich das Kleingedruckte vom Kleingedruckten, aber auch das ist der CSU durchaus zuzumuten.
So, jetzt kommen wir mal wieder zu den wichtigen, den ganz ernsten Themen. Ein Kapitel in deinem Buch: Was hat Horst Lichter, das Jan Böhmermann nicht hat?
Er hat Respekt vor den Menschen, die in seine Sendung kommen. Und ich glaube, er hat auch Respekt vor den Menschen, die nicht in seine Sendung kommen. Ich glaube, er ist tatsächlich etwas, was man nicht jedem zuschreiben kann, der im Fernsehen eine Plattform hat. Er ist ein Menschenfreund. Und das ist etwas, was selten geworden ist. Also, dass man jemanden unvoreingenommen mit einer großen Neugierde und ohne bereits im Vorfeld jemanden zu stigmatisieren, vor dem Hintergrund, wie er aussieht, wie er auftritt, welchen Hintergrund er als politisch haben könnte und, oder. Das hat Horst Lichter im Vergleich zu einem Böhmermann, wo ich das nur bedingt ausgeprägt sehe. Und das ist noch die mildeste Formulierung.
Nochmal interessiert mich Ihre Einschätzung. Wir haben ja mitbekommen, nachdem Sie dann ausgeschieden sind aus der aktuellen Politik, sind Sie sehr lange in die USA gereist und immer wieder dort gewesen, auch länger dort gelebt. Wenn man jetzt von weiter weg, also sprich zum Beispiel von der amerikanischen Ostküste auf unser Land schaut, ist dieses Deutschland dann erfolgreicher und in einem besseren Zustand, als man das hierzulande das Gefühl haben könnte?
Ich glaube, hier muss man differenzieren. Also zum einen habe ja tatsächlich über 10 Jahre dort gelebt, also nicht nur ab und zu dorthin gereist, sondern wirklich dort gelebt. Und ich bin in diesen Jahren zu einem noch begeisterteren Europäer und letztlich auch mit dem Blick auf Deutschland natürlich auch, sagen wir mal, in einem guten Sinne im Herzen patriotisch Deutschland verbunden geblieben und zum begeisterteren Europäer geworden, um es mal so auszudrücken. Da hat die Distanz ganz gut getan, weil wenn man auch gerade in den Mühlen der Politik ist, ist man ja im Wesentlichen immer mit den Sachen befasst, die viele Menschen und man selbst auch kritisch sehen. Gleichzeitig war ich schon besorgt, wie schwer es Deutschland in diesen Jahren gefallen ist, etwas anzunehmen, was ganz viele, nicht nur westliche Staaten, wenn man diesen Begriff mal nehmen will, von Deutschland mehr und mehr gefordert haben, nämlich in einer zunehmend ungeordneten Welt auch Führungsverantwortung an den Tag zu legen. Und diese nicht nur immer gerne dann auch kritisch begleitend anderen zu überlassen. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren auch aus der Ferne betrachtet in meinen Augen nochmal zugenommen hat, nämlich dass wir uns eher in unser Schneckenhaus verkriechen und gleichzeitig aber die Erwartungshaltung von draußen da ist, dass mehr Impulse von unserem Land ausgehen. Und das ist letztlich eine Geisteshaltung, die es auch zulassen würde bei den großen Entwicklungssprüngen, die diese Welt macht, zumal im technologischen Bereich, nicht nur japsend hinterher zu hecheln, sondern letztlich auch Impulsgeber zu sein. Und das schlägt sich ja nieder in dem, was Sie am Anfang genannt haben, bis hin zu der Frage, wie heute es um unsere Schulbildung steht und wie es um unsere Wettbewerbsfähigkeit in diesem Lande steht. Einen Punkt will ich noch machen. Das ist auch schon wieder im Grunde fast etwas, was kaum jemand erwartet. Wenn Sie mal eine Weile in den USA leben, die sich ja selbst als die größte Industrienation dieser Erde sieht, beginnen sie aber auch vieles in Deutschland wieder positiv zu sehen, wo wir wahnsinnig nörgeln können. Also ich nehme mal ein Beispiel. Jeder schimpft in unserem Land über unser Gesundheitssystem. Es zählt, wenn Sie mal eine Weile in den USA waren, geradezu einem Glücksfall im Vergleich zu dem, was Ihnen dort drüben geboten wird. Es ist eines der besten auf dieser Welt mit vielen Schwächen und Fehlern. Aber da sind wir im Grunde in unserer Empörungsschleife, in unserer Nörgelei, sind wir da auch Weltspitze. Das Gleiche gilt für das vergleichbare Funktionieren gewisser bürokratischer Abläufe. Jetzt mögen alle sagen, der Gutenberg hat es nicht nur eine Meise, der hat einen Albatros. Hat er vielleicht, aber es funktioniert auch da vieles bei weitem besser als in der sogenannten großen Industrienation USA. Also manchmal nörgeln wir auf verdammt hohem Niveau und sollten uns vielleicht auch dann eher auf die Sachen konzentrieren, die wirklich, wirklich reformbedürftig sind.
Reformbedürftigkeit ist das Stichwort. In einer neuen Doku für RTL Plus nimmst du die Macht der Kirche unter die Lupe. Du hast mit Missbrauchsopfern genauso gesprochen wie mit einer Kirchenreformerin und einem Finanzexperten. Warum hat die Kirche heute für viele Menschen nicht mehr die Bedeutung früherer Tage? Es kann ja nicht nur an den Missbrauchsskandalen liegen.
Nein, es liegt auch nicht nur allein an den Missbrauchsskandalen. Und ich möchte jetzt auch von den Kirchen sprechen. Also wir haben uns die christlichen Kirchen im deutschsprachigen Raum angeschaut, also die katholische, insbesondere wie die protestantische oder die evangelische Kirche. Und die Gründe sind vielschichtig. Natürlich hat das Aufdecken der Missbrauchsfälle und die sind tatsächlich atemberaubend, jeder Einzelne für sich genommen, haben die Krise verschärft. Sie haben die Krise nicht ausgelöst. Und wir haben ja bereits seit vielen, vielen Jahren wachsende Austrittszahlen. Die sind allerdings dramatisch geworden jetzt in den letzten Jahren. In diesem Jahr, im Jahre 2022, waren es 522.000 Katholiken, die die Kirche verlassen haben, ausgetreten sind. Immerhin auch 380.000 Protestanten. Die surfen immer so ein bisschen unter dem Radarschirm, weil sich alles auf die Katholiken konzentriert. Und die Gründe sind ja zum einen die mangelnde Aufarbeitung, was die Missbrauchsskandale anbelangt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist das Instrument der Kirchensteuer, das ja selbst Rom beispielsweise innerhalb der katholischen Kirche als äußerst kritisch betrachtet. Das ist erhalten, da klammern wir an etwas fest, wo wir sehen, die Leute verlassen deswegen die Kirche und leisten uns weiterhin dieses vergleichsweise einzigartige, fast archaische Prinzip. Und dazu kommt natürlich auch noch, was insbesondere der katholischen Kirche vorgeworfen wird, die mangelnde Modernisierung. Und also dass man sagt, vieles hat sich in dieser Welt so verändert, da schwimmt die Kirche im Mittelalter. Also die Frage des Zölibats, die Frage, dürfen Frauen Priesterinnen sein, ja oder nein? Wie geht man mit den unzähligen Menschen um, die bei den Kirchen ein Arbeitsverhältnis haben? In Deutschland sind das bei den Kirchen 1,8 Millionen Menschen. Und auch da gelten manchmal Sonderregeln, wo man sich nur an den Kopf langen kann und oder denselben schütteln kann. Also das sind viele Gründe, die ineinander greifen. Schauen wir uns alle an, ohne wie üblich jetzt nur zu skandalisieren, sondern hoffentlich zu erklären.
Ist die Kirche heute eigentlich nur noch mit dem Abwehr der Skandalen beschäftigt? Wenn ich so das bisschen geschichtlich betrachte, dann war die Kirche gerade in Krisenzeiten, in Kriegszeiten, in Katastrophenzeiten immer der Hort der Zuflucht, der Hort des Trostspendens. Und heute hat man das Gefühl, dass Geistliche zu sehr an den Kopf denken oder den Kopf ansprechen und zu wenig das Herz oder den Bauch berühren. Ist da was dran?
Da ist was dran, aber das liegt natürlich auch ein wenig daran, wie die Kirchen heute medial begleitet werden. Es wird in der Regel auf die knalligsten Skandale verkürzt. Das ist natürlich etwas, was jetzt nicht nur für Kirchen gilt, sondern im Grunde für nahezu jede Institution, die in irgendeiner Form Verantwortung in diesem, aber auch in anderen Ländern trägt. Die Kirche ist natürlich ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt und befasst und ist auch letztlich viel zu langsam, viel zu träge in der Aufarbeitung der sogenannten großen Skandale und auch der richtigen großen Skandale. Gleichzeitig ist der Bedarf der Menschen, einen Halt und einen Sinn im Leben zu finden, ja nicht gesunken. Im Gegenteil, die Krisen werden wieder heftiger, werden größer. Nur, ich sage es mal relativ platt, für viele hat heute die Yogamatte die Kirchenbank ersetzt. Und da wird ihnen ein Angebot gegeben, wo man nicht das Gefühl hat, dass man sich mit so Grauslichkeiten auseinandersetzen muss, wie den Missbrauch von Schutzbefohlenen und Ähnlichem. Und gleichzeitig fehlt aber dann auch etwas bei der Yogamatte. Also ich selbst finde mich auch gelegentlich auf selbiger. Aber es ist die Tiefe an Botschaft, die letztlich das Werk, das den Kirchen zugrunde liegt, nämlich die Bibel als solche und vieles, was an Interpretation daraus erwachsen ist, das ist etwas, das finde ich, kann keine Meditation ersetzen. Und hier sollte die Kirche wieder ihre Aufgabe sehen und sich nicht nur in Richtungskämpfen befinden, die am Ende sowieso derzeit nicht fruchten, weil, ich komme jetzt nochmal zu den Katholiken, in Rom kümmert es die Spitze der katholischen Kirche herzlich wenig, wie verhakt die deutschen Vertreter miteinander streiten und glauben, damit noch Einfluss ausüben zu können. Das Gegenteil ist derzeit der Fall. Also der Weckrufe wären eigentlich genügend gegeben. Und manchmal hat man aber das Gefühl, Dornröschen hat sich noch nicht wachküssen lassen.
Und persönlich, wie beantwortest du für dich die Frage, was bedeutet mir Kirche?
Ich bin selbst ein gläubiger Mensch und ich ringe mit der Institution, so wie sie sich heute darstellt. Und trotzdem glaube ich, dass diese Institution unverzichtbar bleibt. Und einer der Gründe, warum ich da etwas tiefer hineingeschaut habe, war auch, um Antworten zu finden, wo sind Ansatzpunkte, wo diese Unverzichtbarkeit sich niederschlägt. Und Wolfgang, du weißt es ja auch aus deiner vielseitigen Arbeit heraus, es würde unfassbar viel in unserem Lande nicht nur bei uns zusammenbrechen, wenn die Kirchen zusammenbrechen. Und zumal im sozialen Bereich, in der Gesundheitsversorgung, in der Pflege, von Schulen bis zu Kindergärten. Na klar wird es im Wesentlichen vom Staat mitfinanziert, nur trotzdem die Kirche als Träger bleibt in dieser Hinsicht nach wichtig. Und Herr Rach, Sie haben es ja vorhin angesprochen, die Kirche auch als umarmender Faktor, was die Nöte und Sorgen des Einzelnen anbelangt. Von daher würde ich mich darüber freuen, wenn die Kirchen sich wieder stabilisierten, aber das ist ein steiniger Weg. Und ich halte es aber dann für die falsche Entscheidung, rauszugehen und zu sagen, nie wieder, sondern dann sollte man schon kritisch von innen versuchen, das entsprechend mit zu begleiten und vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten. Der Film ist einer, da lassen wir sie nicht vom Haken, aber gleichzeitig sind auch wirklich ganz beeindruckende Stimmen, insbesondere von der Basis darin zu hören, die zeigen, die Kirche hat weiterhin eine Zukunft.
Über Kirche und Glauben so offen zu sprechen, wie Sie das jetzt gerade auch mit uns tun, ist natürlich wunderbar, ist nicht immer einfach. Und genauso nicht einfach ist es natürlich, über Persönliches zu sprechen. Sie haben in Ihrem Buch zum ersten Mal offen über Ihre Depression geschrieben, auch über die Einsamkeit, die Sie dann als Spitzenpolitiker oft empfunden haben. Wenn wir schon so intim und privat reden, welche Reaktionen haben Sie denn darauf erhalten, dass Sie das so offen angesprochen haben? Hat sich zum Beispiel jemand aus der Politik da bei Ihnen gemeldet und hat gesagt, Menschenskinder, lieber KT, ich kenne das und toll, dass wir das mal auch öffentlich thematisieren?
Spannend, Herr Rach, dass Sie das ansprechen. Tatsächlich haben sich aus der Politik sogar einige gemeldet und haben sich bei mir bedankt, übrigens über alle Parteigrenzen hinweg, und gesagt, es geht mir ganz ähnlich oder es ging mir ganz ähnlich, manche sind auch schon ausgeschieden. Da war ich selbst überrascht. Ich habe für dieses Thema unglaublich viele Meldungen und Rückmeldungen bekommen, ein Thema, mit dem wir ja extrem verdruckst in unserer Gesellschaft umgehen. Ganz im Gegensatz beispielsweise zu den USA, wo man ganze Abende damit bestreiten kann, untereinander die Adressen der sogenannten Shrinks auszutauschen. Also das ist ein Psychotherapeut oder ein Psychologe oder ähnliches. Da gehört das vollkommen zum normalen Ton, dass man offen über diese Erkrankung spricht. Eine Erkrankung wie viele, viele andere. Nur bei uns ist das immer noch mit so einem Schleier belegt, das Ganze. Also auf das Thema kam sehr, sehr viel, extrem viel positive Rückmeldung. Sonst werde ich ja gerne auch immer mal wieder für was abgewatscht. Da war es tatsächlich nicht der Fall. Und mich freut das, weil ich habe auch natürlich mit mir gerungen. Faktisch war es ein Satz in diesem ganzen Buch, wo ich darauf hingewiesen habe. In der Darstellung nach außen ist es so, als hätte ich ein Buch über Depressionen geschrieben. Habe ich nicht. Das sind andere Themen, die da natürlich auch mit im Vordergrund stehen. Aber vor dem Hintergrund, ich möchte einfach nur noch mal eine Zahl nennen, dass in unserem Land fast 18 Millionen Menschen, 18 Millionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, an einer psychischen Erkrankung oder zumindest an einer Erkrankung in dieser Hinsicht leiden. Und wir immer noch so tun, als da kann man eigentlich nicht so wirklich laut darüber reden und man gesteht sich ja eine Schwäche ein. Ja, verdammt nochmal, dann gesteht man sich die eben ein, aber gleichzeitig tut man etwas, um letztlich Hilfe zu geben und Hilfe zu stellen. Und das war der Hintergrund dessen, warum ich das gemacht habe und warum ich mich da geöffnet habe. Und da bricht einem auch kein Zacken aus der manchmal wohl geputzten Krone, wenn man das tut. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ein Teil unseres Menschseins und man muss sich nicht immer nur im strahlendsten Licht zeigen.
Privates ist privat und soll auch privat bleiben, aber den Medien konnten wir es leider entnehmen, dass ihr euch getrennt habt, Stefanie und du. Hast du so ein bisschen Sorge vor einem Familienfest wie Weihnachten? Sieht man das jetzt mit gemischten Gefühlen oder freut man sich, wenn man sich wieder sieht?
Wolfgang, du wirst wahrscheinlich am allerbesten wissen, dass es Themen gibt, die in den Medien wirklich gar nichts zu suchen haben. Und das ist das, was die engste Familie anbelangt. Und deswegen darf ich euch beide einfach um Verständnis bitten, dass ich da, obwohl ich sonst gerne viel quassle, gerne auch die Klappe halte. Aber ihr müsst euch um mich nicht sorgen.
Dann sage ich einfach ohne Sorgen und ich wünsche, dass Sie schöne Festtage in welchem Kreise auch immer verbringen. Vielen Dank für diese Offenheit und vor allen Dingen diese Einblicke in Ihr neues Leben. Wir empfehlen das Buch 3 Sekunden. Es liest sich und das ist als Kompliment gemeint, wie Post von Franz Josef Wagner, aber in ganzen Sätzen. Von Podcaster zu Podcaster wünschen wir natürlich auch alles Gute für Gysi gegen Gutenberg. Vielen Dank für das Gespräch, Karl Theodor zu Gutenberg und frohe und vor allen Dingen friedliche Festtage.
Das wünsche ich auch.
Bleibt gesund und ein gutes neues Jahr.
Danke euch auch. Alles, alles Gute. Danke.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Rauf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was gab es in dieser Woche, bei dem du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder da geht der Daumen runter?
Also fangen wir mit dem Positiven an. Beide Daumen in die Höhe für unsere U17 Fußballnationalmannschaft, zum ersten Mal Weltmeister geworden in einem Spiel gegen Frankreich, was ja jedenfalls bei den Herren ist ja Frankreich im Fußball das Maß aller Dinge. Und dramatisches Elfmeterschießen, tolle Torwartleistung. Einmal haben die Franzosen verschossen, zweimal hat der Torwart gehalten. Glückwunsch! Ich rufe dieses Thema auf, weil ich den Jungs von Herzen wünsche, die wollen doch alle mal Fußballprofi werden, dass sie in der Bundesliga auch eine Chance bekommen, also in den ersten Mannschaften. Und dass sie sich doch zeigen und bewähren können. Christian, du musst das wissen. Was ist denn in Hamburg los? Hamburg-Lockstedt hat eine Kita mit dem Namen Mobi. Da werden Kinder betreut von 11 Monaten bis 6 Jahren. Da wird aus religiösen Gründen der Weihnachtsbaum abgeschafft. Kein Kind soll ausgeschlossen werden. Achtung, interessante Begründung. Sie sollen erst gar nicht mit der christlichen kulturellen Tradition des Landes in Berührung kommen. Also das ist ja eine atemberaubende Begründung. Ist schon interessant. Öffentlicher Muezzinruf? Ja. Weihnachtsbaum? Nein. Beim öffentlichen Muezzinruf kommt jeder mit der religiösen Überzeugung der Muslime in Berührung. Da hat noch nie einer gesagt, also ich möchte davon nicht berührt werden und deshalb kein öffentlicher Gebetsruf. Aber ich frage mich mittlerweile beim Thema Integration, wer soll sich wohin integrieren? Ich habe das Gefühl, jedenfalls gibt es einige im Lande, die meinen, Integration bedeutet, dass wir uns der kulturellen Tradition der Zuwanderer anpassen müssen und nicht etwa umgekehrt. Also bis dahin hatte ich das immer anders verstanden. Wenn ich in ein anderes Land gehe, aus welchen Gründen auch immer, um ein neues, besseres Leben zu beginnen, dann muss ich mich in dieses Land, in seine auch kulturellen Verhältnisse, Gesellschaft einfinden, einfügen, integrieren und nicht umgekehrt. Und zum Schluss, Ganz neu auf der politischen Tagesordnung der Ampel, ich ahne, was auf uns zukommt, ist jetzt die Klima-Außenpolitik. Das muss man mal lesen, was dort alles zusammengestellt wurde. Das heißt, Deutschland erklärt jetzt der Welt, wie eine richtige Klimapolitik auszusehen hat. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich an den berühmten Solarradweg in Erftstadt denke. Der ist von der zuständigen Ministerin mit großem Pomp eröffnet worden. Also ein Fahrradweg, übrigens 90 Meter lang, der aus Solarpanelen besteht. Und diese Paneele sollen auch dann die Umgebung mit Strom versorgen und sollen auf diese Weise also einen wichtigen Beitrag bei der Bekämpfung des Klimawandels leisten. Sie ahnen alle das Ende. Natürlich ist der Radweg längst verschrottet. Den gibt es gar nicht mehr. Jetzt beschäftigen sich die Anwälte damit. Jede Kilowattstunde Strom, die von diesem Radweg produziert wurden, hat über 1.000 Euro gekostet. Über 1.000 Euro hat der Steuerzahler alles bezahlt. Schlanke 800.000 Euro. Wir haben es ja. Dazu passt auch die Meldung, die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden gebeten, 315 Millionen Euro, 315 Millionen auszugeben für Radwege und Busse, unter anderem in Lima, in Peru. Also ich glaube, das Geld spielt überhaupt keine Rolle, wenn man nur Klimaschutz über eine Ausgabe schreibt. Schon sagt jeder, muss sofort sein, weil wir ja das Weltklima retten wollen. Also Deutschland versucht jetzt, unsere Freunde aus Peru aus dem Auto raus und auf das Fahrrad zu holen, also Mobilitätswende. Wenn Peru sich so entscheidet, gut, das ist die Entscheidung von Peru, aber warum wir 315 Millionen für diesen Zweck nach Mittelamerika, übrigens nicht nur nach Peru, überweisen sollen, das erschließt sich mir nicht. Also Daumen runter. Leute, steckt es in die Bildung. Da ist das Geld mit Sicherheit besser aufgehoben. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut?
Ich nenne dir ein paar Namen. Erik da Silva Moreira, Bilal Yakalkaya, Faisal Harcevayo und so weiter, David Odogu. Was ist das? Ist genau das, was du gesagt hast. Die U17-Nationalmannschaft, das sind Spieler, die diese Weltmeisterschaft gewonnen haben und die in Deutschland geboren sind, die ausländische Wurzeln haben. Und beim Viertelfinaleinzug gab es noch Hasskampagnen im Netz gegen diese jungen Männer. Ganz, ganz schlimm, die für Deutschland gemacht haben. Und wenn man dann noch sieht, die haben gekämpft bis zum Umfallen, die haben sich zerrissen für unser Land, für unsere Ehre, natürlich auch für ihres Sieges willen. Wir haben heute schon über Bildungsmisere gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bundesjugendspiele bloß keine Wettkämpfe mehr und keine Siegerehrungen und keine Medaillen mehr machen sollen. Das sind die jungen Leute, die brauchen wir. Wir müssen uns sonst nicht wundern, warum wir sportlich auch sportlich international nichts mehr darstellen. Und ich habe große Hoffnung in diese U17-Mentalität. Das will ich sagen. Diese Mentalität, die diese jungen Männer haben. Und zwar egal, aus welchem Kulturkreis sie stammen. Sie vertreten Deutschland, sind bestens bei uns integriert und angekommen. Und das muss man auch der Kita in Hamburg mal um die Ohren hauen. Ich bin da völlig bei dir, Wolfgang. Begründung nochmal erweitert, weil wir kein Kind in seinem Glauben ausschließen wollen. Ich weiß nicht, was haben die für ein demokratisches Verständnis da drin? Und das ist meines Erachtens, setzt sich da der Siegeszug dieses identitären Denkens fort. Es fing ja irgendwann an, Jim Knopf durfte man nicht mehr lesen. Pippi Langstrumpf, nein, das geht gar nicht. Die kleine Hexe sowieso nicht. Drei Chinesen mit dem Kontrabass darf man nicht singen. Indianerspiele darf man ebenfalls nicht machen. Und das ist schon Wahnsinn. Und dabei, wie ich das gelesen habe, habe ich immer ein bisschen nachgerecherchiert, wie war es eigentlich früher in der DDR mit Weihnachten? Ja, eigentlich wurde ja da der Atheismus hochgehalten und trotzdem konnte man natürlich Weihnachtsfest nicht ausradieren aus dem kollektiven kulturellen Erinnerung und Identität. Was hat die DDR-Führung gemacht? Da hieß der Weihnachtsengel wie? Wolfgang, hast du eine Ahnung?
Nein.
Nee, ne? Den Weihnachtsengel hat offiziell die DDR-Führung umdefiniert
in Jahresengel.
Jahresendflügelfigur.
Oder Jahresendflügelfigur.
So, und das erinnerte mich daran. So, und ich frage mich, warum wir immer mehr dazu kommen, unsere eigene Kultur zu verleugnen, unsere eigene Wurzeln. Wie wollen wir eine Außenpolitik machen? Wie wollen wir eine starke Wirtschaftspolitik machen? Wie wollen wir Bildung haben, wenn wir entwurzelt sind, wenn wir nicht mehr spüren, um was es bei uns geht? Also das finde ich unglaublich schwer. Und aufgeregt habe ich mich auch noch. Ich war mit meiner Tochter bei der Bank. Und dann habe ich festgestellt, dass Bestandskunden so viel schlechter behandelt werden als Neukunden. Dasselbe ist bei der Telekom, dasselbe ist bei den Versicherungen und so weiter und so fort. Das heißt, Treue, was früher ein Wert an sich darstellte, du bist in der Firma geblieben oder du warst bei der Telekom oder du warst bei der Kölner Sparkasse, Hamburger Sparkasse oder Deutschen Bank, da wurde der Treue, die Treue zu deinem Institut, zu deiner Versicherung, die wurde belohnt durch gute Prämien. Heute ist es umgekehrt. Der treue Kunde ist eigentlich der dumme Kunde. Beispiel: Comdirect Bank bietet Neukunden 4% Zinsen an. Der treue Altkunde erhält nur 0,75% Zinsen. Und das wird natürlich dann auch bei den Gaslieferanten, bei den Energielieferanten. Wenn du wechselst, kriegst du die viel besseren Konditionen, als wenn du bleibst und sagst, ja, du bist dafür und du unterstützt diese Firma auch. Nein, es ist eigentlich dumm, wenn man das so macht. Treue wird nicht mehr belohnt. Darüber sollten sich die großen Firmenlenker mal nachdenken, was man mit den Menschen macht, die sagen, ich finde das eigentlich gut, ich fühle mich aufgehoben, warum man nicht die belohnt, sondern warum man die belohnt, die man haben will. Weil die wissen nämlich genau Bescheid, das ist das, was du erzählt hast von der Dame, die im Sozialamt arbeitet, die kommen und wechseln. Die wissen genau Bescheid, was für Vorteile sie haben und sie kündigen nach einem Jahr wieder und wechseln zum nächsten und kassieren wieder das bessere Angebot. So kann es nicht sein, so sollte man mit Altkunden einfach nicht umgehen. Ich habe noch einen bei unserem Thema, wo ich da der Daumen hoch, wo ich wirklich lachen musste. Es gibt ja alle möglichen Auszeichnungen immer und darüber bin ich gestolpert. Der Einzeller des Jahres ist das Geiseltierchen der Gattung Cafeteria. So, Einzeller des Jahres, Geiseltierchen der Gattung Cafeteria. Okay, dachte ich, was ist das denn? Und dann habe ich das mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Und ist das jetzt Cafeteria? Dachte ich, das ist bestimmt ein Zufall, dass das da irgendwie so heißt. Nein, zwei Wissenschaftler, die sich das Einzellertierchen der Gattung Cafeteria, die gibt es sowohl in Süßwasser als auch in Salzwasser. Und diese beiden Wissenschaftler, die genau auf diesem Gebiet vermutlich weltführend in der Forschung sind, haben zusammen Kaffee getrunken und haben gesagt, du, ich habe so ein Tierchen, Einzeller entdeckt. Da sagt er, ich habe das auch entdeckt. Oh, toll, das Tierchen brauchte einen Namen. Und da haben sie sich umgeguckt und gesagt, wo sind wir denn hier? Wir sitzen in der Cafeteria, also nennen wir diese Gattung Cafeteria und schon sind sie Einzeller des Jahres. Ich fand's herrlich, ich musste richtig schmunzeln und dachte, jo, so spannend und lustig kann auch Wissenschaft sein. Daumen hoch dafür.
Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Bis zum Sonntag hält die SPD ihren Bundesparteitag in Berlin ab. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kündigt im Vorfeld einen Kampf um den Sozialstaat an. Die Partei will zum Beispiel die Erbschaft und Schenkungssteuer für große Unternehmen erhöhen. Christian, passt der Kampf um den Sozialstaat in die heutige Zeit?
Ja klar, wenn wir Bürgergeld um 12% erhöhen, 60 Milliarden und mehr Euro Haushaltslöcher haben, was ist das einfachste Mittel? Zu gucken, dass die Leistungsträger noch mehr von ihrer Leistung abgeben, sprich die Steuern erhöhen. Und warum soll denn einer oder eine irgendwas, was sie geerbt haben, einfach so bekommen? Das können wir doch besser verteilen. Und insofern passt das aus der Sicht der SPD und der Linken natürlich absolut in die Zeit, weil es gibt ja immer noch Leute, die bereit sind,
zu leisten, die bereit sind, sich einzubringen, die bereit sind, wirklich hart zu arbeiten, egal ob Männlein oder Weiblein. Und die, die das wollen, den kann man natürlich noch ein bisschen mehr auf die breiten, starken Schultern hieven, Lasten draufsetzen. Also alles her damit, was vielleicht nach einem kleinen Bonbon aussieht. Und ich finde, das passt. Aber die Quittung, die kommt bei den nächsten Wahlen. Am Samstag lädt Bild zur alljährlichen Spendengala ein. Ein Herz für Kinder. Ich war schon bei vielen Spendengalas. Das ZDF überträgt es übrigens. Das andere Spendengala vom ZDF ist wegen Wetterchaos abgesagt. Das muss man sich überlegen. Und die Züge fahren nicht. Es käme keiner nach München. Das ZDF überträgt aber diese Spendengala am Samstag um 20.15 Uhr. Wolfgang, warst du auch schon mal bei einer Spendengala am Telefon und hast dann die Spenden entgegengenommen, die Anrufe entgegengenommen? Das ist ja so ein Zufallsprinzip, dass der Anrufer dann oder die Anruferin zu dir kommt. Und dann wollen natürlich vermutlich auch viele Hörerinnen und Hörer wissen, wie verhalten sich denn diese Menschen dann am Telefon, wenn man da sagt, Wolfgang Bosbach hier, was finde ich toll, dass Sie anrufen, was möchten Sie denn spenden? Und man fragt nach der Bankverbindung, man muss das mehr oder weniger korrekt aufschreiben und die Telefonnummer. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass dann noch persönliche Worte gewechselt werden?
Also bei Ein Herz für Kinder war ich noch nie, leider noch nie, hätte ich mal gern gemacht, aber die Ehre ist mir nicht zuteil geworden. Aber ich war schon mehrfach beim RTL-Spendenmarathon Wolfgang Kohns, das geht ja sogar über 2 Tage, das ist ja wirklich ein Marathon, also Ein Herz für Kinder. Persönliche Worte gerne, klar, aber das Gespräch darf nicht so lange dauern wie die ganze Sendung. Deswegen muss man auch immer sehen, dass man ganz höflich einmal darauf hinweist, dass es im Kern um das Einsammeln von Spenden geht, dass andere Anrufer auch durchwollen. Aber ich habe alles erlebt, also von, ach, das ist ja toll, dass ich Sie am Telefon habe, da können wir uns ja gleich mal über Politik unterhalten, bis, ach, das ist ja lustig, genau wie der bekannte Politiker. Ja, ja, klar. Also ich mache das immer wieder gerne, vor allen Dingen auch, Christian, das ist ganz rührend, wenn man am Telefon das Gefühl hat, da geht es um 10 und 20 Euro und Leute sagen, ich kann aber nicht mehr. Und denen fällt das bestimmt schwer, dieses Geld zu opfern, dieses Geld zu spenden. Das sind zum Teil rührende Momente. Das rührt mich mehr an, als wenn jemand sagt, 500 Euro ist für mich kein Problem. Es ist gar nicht so selten, dass Leute, die wirklich rechnen müssen und noch den letzten Euro für eine gute Sache spenden. Daher Dankeschön. Am Sonntag ist Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn und im Nahverkehr. Auffällig ruhig war es bis vor kurzem um Klaus Weselski und die Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL, die jetzt für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt haben und heute immer noch niederlegen. Rechnest du noch mit einem großen Streik vor Weihnachten?
Das können wir
die haben das streichen. Ja.
Sollen wir das nicht ganz rausnehmen?
Doch. Oder ja, können wir rauslassen, weil die haben gesagt, sie streiken nicht
mehr. Weil er hat das ja schon angekündigt,
ach so, ne, dass
er,
Entschuldigung.
Bis zum 7. Januar
genau.
hält. Genau. Ja. Lassen wir es einfach komplett raus.
Genau. Okay, dann mache ich es noch. Pass auf, dann erzähle ich noch eine kleine Geschichte. Wolfgang, mit deiner Einschätzung von dem Spendentelefon hast du völlig recht. Und ich will jetzt keine Namen nennen. Ich war häufiger da und dann habe ich auch prominente Telefonpaten gesehen, die dann ganz weit vorne saßen. Und wenn die Kamera da war, weil das siehst du ja, wenn die Kamera auf dich ist, dann gelacht und sich gefreut haben. Und ich konnte das dann von meinem Sitz des häufiger sehen. Da blinkte das Telefon, das hat ja so ein Licht. Da weißt du, jetzt bist du in der Leitung, jetzt bist du in der Leitung. Jetzt bist du, die nicht einmal abgehoben haben. Das heißt, das hat mir fast die Schuhe ausgezogen, wo ich sagte, Menschenskinder, die haben es überhaupt nicht kapiert, dass die Menschen froh sind, wenn sie mit denen oder denen mal sprechen können und denen aber diesen Prominenten es nur darum ging, da noch ein Fernsehen. Ich will das nicht verallgemeinern, aber es ist mir bei 2, 3 Paaren richtig aufgefallen und zwar richtig negativ aufgefallen. Am Montag vor 75 Jahren wurde in Heppenheim an der Bergstraße die FDP gegründet. Erster Parteichef wurde Theodor Heuss. Wolfgang, auch wenn die FDP nicht deine Partei ist und öfters mal eine nicht so gute Figur macht, warum braucht Deutschland die Freien Demokraten?
Es ist gut, dass wir eine sehr plurale Parteienlandschaft haben und Deutschland braucht eine liberale Stimme. Und ich bin zurzeit froh, dass die FDP die SPD und die Grünen nicht alleine lässt und da auch für Stabilität sorgt, also für finanzpolitische Stabilität. Und es würde etwas fehlen, wenn es diese liberale Stimme in Deutschland im Parlament nicht mehr gäbe. Ich war ja noch im Deutschen Bundestag, als die FDP rausgeflogen ist aus dem Deutschen Bundestag. Das ist noch nicht lange her. Das war ja für die Partei ein traumatisches Erlebnis. Und was ich sage, gilt übrigens nicht nur für die FDP. Als in der Wolle gewaschener Christdemokrat kann ich mich nicht darüber freuen, wenn bei Umfragen oder Wahlen die AfD stärker ist als die SPD. Wir brauchen auch eine starke sozialdemokratische Partei, die allerdings in den Umfragen und Wahlen deutlich schwächelt. Das allerdings ist sie selber schuld, weil sie ihre klassische Kernwählerschaft doch eher im Stich lässt und sich stattdessen Themen zuwendet, die für die Mehrheit der Bevölkerung keine große Relevanz hat.
Bosbach und Rach.
Im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester-Club werden, da freuen wir uns noch mehr.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein Maßgenau-Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.